Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des SFB 1242 Podcasts. Wir sitzen hier zusammen, wir wie immer, das sind Nicolas Wörl.
Ich möchte sagen, der erleichterte Nicolas Wörl und warum ich erleichtert bin, werde ich gleich noch erklären.
Und der mindestens ebenso erleichterte Peter Kohl, hallo.
Das stimmt, ja. Bei dir hing ja von einer Entscheidung sogar ab, ob du weiterhin hier beschäftigt bist, ne?
Ja, richtig. Und nachdem wir in der letzten Folge schon gesagt hatten, mal gucken, ob wir im Juni den Abgesang machen oder ob es weitergeht, können wir jetzt sagen, Halleluja, es geht weiter.
Der Podcast ist gesichert für 4 Jahre.
Genau, weitere 4 Jahre Physik auf die Ohren, das ist doch großartig.
Genau, die gute Nachricht ist, dass der Sonderforschungsbereich, ihr habt ja mitgehört und mitgelitten möglicherweise mit uns, wir hatten ja diese wichtige Begehung vor einigen Monaten und wir haben jetzt letzte Woche das Signal bekommen oder die gute Botschaft bekommen, kein Signal, sondern tatsächlich die Bestätigung, dass der Sonderforschungsbereich, unser Sonderforschungsbereich 1242 in die dritte Förderperiode geht, also nochmal für 4 Jahre verlängert worden ist.
Genau,
und das war natürlich wirklich sehr erleichternd.
Die dritte und dann tatsächlich auch letzte Förderperiode, also so diese Sonderforschungsbereiche, die sind immer auf 12 Jahre angelegt, weil die eben Forschungsthemen bearbeiten sollen, aber die sollen auch keine Dauerfinanzierung sein. Und die DFG sieht es zum Beispiel auch nicht gerne, dass man irgendwie sagt, ach ja komm, wir machen jetzt einen SFB 1243 so ungefähr und machen den über kondensierte Materie und ihre Nichtgleichgewichtsdynamik oder so. Also so Sachen gehen eben nicht durch. Man hat eben maximal 3 Förderperioden zu je 4 Jahren. Muss eben beweisen, man hat was geleistet, man ist weiterhin, hat Ideen und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir zeigen konnten, wir haben etwas geleistet und wir haben weiterhin Ideen, was wir noch Sinnvolles machen können.
Genau, ja. Das war schon nochmal spannend, muss ich sagen. Man weiß so ungefähr, wann die Berater oder die Beratungssitzungen sind, wo dann entschieden wird, ob die Sonderforschungsbereiche verlängert werden. Da weiß man ziemlich gut den Tag und dann weiß man auch, wann man dann ungefähr angerufen wird. Also da wird nicht jeder angerufen natürlich, sondern da wird in unserem Fall der Sprecher des SFBs angerufen als Teamchef, sage ich jetzt mal so. Der erfährt dann natürlich als erstes, ob es weitergeht. Und wir dann die Teilprojektleiter und nachgelagert dann natürlich die Doktorandinnen und Doktoranden, die erfahren es dann halt so sukzessiv danach. Aber das war dann schon spannend, wenn du weißt, so okay, irgendeiner hat jetzt schon entschieden wahrscheinlich. Du guckst ja so auf die Uhr und merkst dann so, okay, jetzt ist schon 17 Uhr, jetzt ist 18 Uhr, eigentlich muss das eigentlich schon passiert sein. Und dann weißt du, da hast du natürlich noch so ein paar Telefonate müssen da passieren, also diese Informationskette muss ja weiterlaufen, dann gibst du nochmal eine halbe Stunde drauf, aber irgendwann wirst du dann unruhig, so irgendwann denkst du da so, ja so langsam hätte man uns mal informieren können und ich hatte da noch die Spezialsituation, dass ich noch Verbindungen habe zu einem Sonderforschungsbereich aus Köln, der auch in der gleichen Runde über den entschieden wurde. Und da wussten wir relativ früh am Nachmittag, der hat schon die gute Botschaft bekommen. Und das hat mich jetzt nicht weiter beruhigen können, muss ich sagen.
Merkwürdig.
Aber da war ich natürlich sehr erleichtert, als es dann hieß, ja, ihr dürft weitermachen. Das ist dann schon immer spannend, muss ich sagen. Das kann man nicht anders sagen, ja.
Ja, ich hatte auch mit unserer Geschäftsführerin Kontakt und die meinte, ja, ach, ich bin da eigentlich ziemlich entspannt und so, hatte sie mir die Tage noch gesagt und irgendwann schrieb sie mir, ey Peter, mich haben jetzt so viele Leute gefragt, langsam werde ich doch auch nervös.
Ja, nee, gute Nachricht, wir haben auch sofort, uns die gute Botschaft dann an unsere Studierenden weitergegeben und dann, das ist natürlich auch für so ein Team, ist es ja auch in unserer Arbeitsgruppe, in unserer persönlichen, da sind halt viele auch irgendwie mit dem SFB dann verbunden und das bedeutet dann schon als Team auch viel. Also wirklich schön, freut uns natürlich auch, also uns beide jetzt, dass wir Outreach in diesem Sonderforschungsbereich weitermachen können. Denn das heißt, wir können schöne Aktionen weiterhin machen, Aktionen, die wir auch in den vergangenen Jahren schon gemacht haben, die uns einfach super Spaß machen. Wir halten ja Wissenschaftskommunikation auch für wichtig Und deswegen ja, freuen wir uns, dass wir da so eine Grundfinanzierung haben, um da auch Dinge weiter zu tun.
Genau, und dann können wir weiter so Aktionen machen, wie die, deren T-Shirt du heute nämlich auch trägst.
Zufall, ja.
So ein Zufall. Pint of Science hat nämlich Mitte Mai stattgefunden. Wir hatten in der letzten Folge darauf hingewiesen, es wird stattfinden. Jetzt können wir sagen, es hat stattgefunden. Mhm. Und es waren echt, also es war mir ein Fest. Es waren drei wunderschöne Abende, es war tolle Stimmung.
Ja.
Zweimal in Duisburg, einmal in Essen, tolle Vorträge und ich hatte das Gefühl, die Leute waren mit Begeisterung dabei, die Vortragenden hatten Spaß, die ZuhörerInnen genauso, war super, also hat richtig Spaß gemacht.
Ja, ist ein wirklich tolles Format, muss man sagen. Ich bin ja vor 10 Jahren oder so, oder noch länger wahrscheinlich, vor 15 Jahren habe ich viel so Science Slams gemacht und die waren auch toll und haben auch dazu beigetragen, so Wissenschaft zu popularisieren und auf die Bühne zu bringen. Also auch heute noch Daseinsberechtigung, alles toll. Aber was mich da immer so ein bisschen gestört hat, war, dass es eigentlich nicht zu einem echten Dialog zwischen den Vortragenden und dem Publikum kam. Es ist in diesem Format Science Slam gar nicht vorgesehen. Und das fand ich damals schon so ein bisschen schade und über die Jahre eigentlich noch viel mehr. Denn wenn wir eins gelernt haben, auch so über die Pandemie, dass gerade diese Dialogformate wichtig sind, dass Wissenschaft ansprechbar ist, dass du ja deine Fragen stellen darfst an die Wissenschaft. Und das wird halt in diesem Pint of Science Format unheimlich toll realisiert, muss ich sagen. Also erstmal schon über die über die Aufmachung, dass es ja so ist, dass ungefähr so 15, 20 Minuten Vortrag ist, ne, von den Expertinnen und danach mindestens nochmal genauso lange Zeit, dass das Publikum, dass die Öffentlichkeit Fragen stellen kann. Das funktioniert, glaube ich, deswegen gut und das ist das Zweite, was ich so toll daran finde, weil diese Veranstaltung halt in der Kneipe ist. Ne? Die Leute haben so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich unser Raum hier, ne? Das ist unsere Kneipe und die WissenschaftlerInnen sind zu Gast und deswegen gehören die uns auch so einen Abend. Ne? Wir können die Fragen stellen. Ich glaube, das wird ganz anders funktionieren und wäre eine ganz andere Dynamik, wenn du sagen würdest, ja, hier im Hörsaal ist ein öffentlicher Vortrag, alle dürfen kommen, die sich dafür interessieren. Das wird halt nicht so gut funktionieren, ja. Ne? Weil es diese Barriere halt gibt. Und diese Barriere einzureißen oder gar nicht erst aufzubauen dadurch, dass du sagst, wir kommen zu euch, ne? Wir sind in eurer Kneipe, in eurer Eckkneipe, in eurer Stammkneipe, finde ich irgendwie total toll, also und funktioniert einfach wahnsinnig gut.
Ja, und da glaube ich auch, die Vorträge, die hätten alle grundsätzlich in einem Hörsaal auch stattfinden können.
Auf jeden Fall.
Also die Vorträge waren jetzt nicht total angepasst an die Kneipenatmosphäre, aber die Fragen, die hinterher kamen, da waren ganz viele Fragen, da hätten Leute sich im Hörsaal einfach nicht getraut, sowas Albernes in Anführungszeichen oder sowas Banales zu fragen, was sie in dem Moment beschäftigt. Und es war so schön, was da für Fragen kamen, wie die Leute eben ins Gespräch kamen. Also war richtig toll zu sehen.
Und wenn du albern sagst, dann meinen wir damit nicht tatsächlich, dass die Fragen albern waren, sondern die waren halt, das waren halt keine akademischen Fragen in dem Sinne, sondern Fragen, die Leute selbst interessiert hat, die dann aber zu ganz, ganz interessanten Antworten führten, ne? Und möglicherweise auch zu Aspekten, die in den Vorträgen gar nicht so berücksichtigt wurden. Ich hatte nachher noch so ein interessantes Gespräch mit jemandem, der da war, der auch gesagt hat, also ihn hätte das total begeistert, wie die WissenschaftlerInnen auf die Fragen reagiert haben. Ne? Also dass die halt auch im Prinzip auf alle Fragen Antworten haben. Ne? Die können, also vielleicht wissen sie nicht immer direkt die Antwort, aber sie können eine Einschätzung geben und so, dass einfach man sehen kann, wie tief diese Menschen in diesen Spezialgebieten sind. Ne? Und damit so eine gewisse, ja, ich will das Wort eigentlich benutzen, aber so eine gewisse Ehrfurcht vor dem Wissen, was da angehäuft wurde, finde ich insofern gut, als dass wir ja diesen Aspekt des Vertrauen in die Wissenschaft, ne, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Man fragt immer, wie kann man den Leuten, die möglicherweise ein bisschen skeptisch der Wissenschaft gegenüberstehen, wie kann man denen erklären, dass die Wissenschaft als System, nicht zwingend Personen, aber die Wissenschaft als System Vertrauen verdient hat. Mhm. Ich glaube, solche Formate sind genau das, was du brauchst. Ne? Weil die Leute sehen, ja, diese WissenschaftlerInnen sind ganz normale Menschen, ne? Ja. Und sind aber extrem tief in ihren Forschungsfeldern drin. Und die erklären auch, warum Dinge sehr kompliziert sind, warum die lange dauern zu erforschen. Und das sind genau diese Kommunikation, diese Dialoge, die du eigentlich führen musst, um Vertrauen in die Wissenschaft zu generieren.
Und was mich auch besonders gefreut hatte, im letzten Jahr hat mir so ein bisschen mehr, sage ich mal, einen physikalischen Schwerpunktabend, sage ich jetzt mal thematisch. Es waren schon Sachen, die relativ eng beisammen lagen, ineinander gegriffen haben. Und wir hatten diesmal sehr, sehr bunte Mischungen am Abend. Was aber auch dazu geführt hat, da trägt ein Biologe vor, da sind Physikerinnen anwesend, trägt jemand aus einem ganz anderen Bereich noch vor und alle bringen auch so ein bisschen ihre Leute mit, aber jeder kriegt eben auch so einen Einblick in diesen anderen Bereich. Mhm, das war total gut.
Das muss ich jetzt auch noch erzählen. Jemand anders hatte dann auch gesagt, dass er das ganz interessant fand, zu sehen, wie wir von der Universität Duisburg-Essen miteinander interagieren bei dieser Veranstaltung. Ich muss sagen, ich fand es erst so ein bisschen, also am ersten Abend saßen wir beide ja am Eingang quasi und haben die Einlasskontrolle gemacht sozusagen. Also am Ende hatten wir gar nichts mehr zu tun. Wir saßen nur und haben auch den Abend genossen. Aber da habe ich das auch beobachtet, wie schon mal so, es sind ja nicht nur im Publikum Leute aus der Öffentlichkeit, also die überhaupt nichts mit der Uni zu tun haben, sondern da waren natürlich auch Leute von den Instituten oder von anderen Instituten, die sich auch dafür interessiert haben und da hingekommen sind. Und da gab es schon mal so Einwürfe und kurze, ich sag mal so neckische Schlagabtausche zwischen den Personen. Und ich saß da hinten und dachte immer so, oh, komm, macht nicht so viel Insider und redet so miteinander und neckt euch so, weil die Leute, die eigentlich unsere Zielgruppe sind, die also nichts mit der Wissenschaft eigentlich zu tun haben, die sollen nicht das Gefühl haben, das ist hier so ein Closed Shop und die machen so Insider-Jokes und wir dürfen halt dabei sein. Aber nachher hat mir jemand gesagt, das fand er auch unheimlich toll, weil er gesehen hätte, mit wie viel Spaß und Leidenschaft und auch mit wie viel Kollegialität und Freude wir dabei sind und eben auch beobachten, was macht eigentlich der andere und dass dann so ein bisschen geneckt wird und so. Und dass die Universität Duisburg-Essen und die Wissenschaft als Arbeitsfeld halt auch attraktiv und schön sein kann. Und da habe ich nie drüber nachgedacht. Und das war auch ein ganz toller Einblick eigentlich für mich, wo ich so gedacht, also hätte ich mir natürlich auch denken können, dass wir immer, egal wo wir auch auftauchen, auch Repräsentanten der Uni sind. Aber in der Situation war mir nicht so klar und hat mich auch irgendwie so gefreut, dass wir als attraktiver Arbeitsplatz wahrgenommen wurden irgendwie. Und das hat mich auch gefreut.
Ich musste auch an eine andere Sache noch denken, die ich so schön fand. Eine der Sprecherinnen, auch gestandene Professorin, schon viele Jahre auch Professorin an der Uni, die hat ihre Eltern auch eingeladen zu dem Abend, weil sie eben meinte, ja hier Eltern, ihr fragt ja immer, was ich da eigentlich mache. Und da mache ich mal einen allgemeinverständlichen Vortrag in lockerer Atmosphäre. Also wenn ihr das mal mitkriegen wollt, kommt zu diesem Event hin. Und dann waren eben Eltern und sogar noch ein bisschen Familie da und haben sich das auch angeguckt. Fand ich total schön.
Und mein Lieblingsmoment war natürlich, ich habe Tag später oder zwei Tage später habe ich eine Mutter getroffen, die an dem ersten Tag mit ihrem Kind da war. Und ich habe so gefragt, und wie hat es dem Kind gefallen, weil ich so ein bisschen Sorge hatte, das wird vielleicht auch ein bisschen zäh, so, weil das ist ja eigentlich, Zielgruppe sind ja Erwachsene. Und ich sagte, die Tochter war heilauf begeistert, die wollte schon immer Biologie studieren. Gute Wahl. aber es ist jung, ne? Ich weiß gar nicht, ich erinnere mich nicht mehr, wie alt. Ich sag mal jetzt irgendwas zwischen 8 und 12 oder so. Ne? Also ein junges Mädchen, was schon weiß, wo sie hin will, so, wird immer ja toll, will Biologin werden. Und die hat den Vortrag von Thomas Hörren gesehen. Thomas Hörren beschäftigt sich mit Diversität bzw. Diversitätsverlust von Insekten. Und sie hat offensichtlich so viel mitgenommen von diesem Vortrag, dass sie so begeistert war, dass sie dann zu Hause am nächsten Tag angefangen hat, irgendwie Biologiebücher, die sie hatte, Tierbestimmungsbücher, die sie zu Hause hatte, zu fotokopieren und Insekten da auszuschneiden, um daraus sich ihr eigenes Insektenmemory zu bauen, damit sie eben sozusagen diese Insekten täglich sieht und dadurch halt auch lernt, was das für Insekten sind. Und das muss ich ja sagen, also wenn du mit einer Veranstaltung die nächste Generation WissenschaftlerInnen motivieren kannst, ne, also da bin ich so befriedigt dann zum dritten Tag gegangen. Also ich habe es ja irgendwie erfahren vor unserem dritten Tag, also vor der dritten Veranstaltung. Da war ich so beseelt von dieser Nummer. Ne? Also dass du sagst so, okay, du kannst da Leute, junge Menschen motivieren zu sagen, ja, vielleicht ist Wissenschaft ein schönes Arbeitsfeld. Vielleicht möchte ich Wissenschaftlerin werden. Okay, da hast du deinen Arbeitstag gut genutzt, würde ich sagen.
Das kann man wohl sagen, ja.
Also, haben wir gut gemacht. Genug Selbstlob, würde ich sagen. Aber es geht eigentlich auch gar nicht so sehr um uns, sondern wirklich um das Format. Also wenn ihr im nächsten Jahr, und dann werden wir sicherlich hier auch wieder Werbung dafür machen, eine Pint of Science-Veranstaltung seht, dann kann ich echt nur motivieren, da hinzugehen, weil das wirklich super Spaß macht. Also ob das jetzt bei uns ist, in Duisburg oder in Essen. Wir sind ja immer zum Glück schnell ausverkauft. Ist ja gar nicht so leicht, bei uns überhaupt Platz zu kriegen. Aber völlig egal, in welchen Städten ihr so eine Veranstaltung seht und wo ihr hinkommen könnt. Du warst ja sogar auch noch bei einer anderen. Ne? Du warst ja in Köln, die hat ja auch gut gefallen. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, geht da mal hin. Das kostet halt gar nichts. Ne? Also beziehungsweise irgendwie 2,50 oder irgendwie so. Ein ganz, ganz kleiner Groschen, der dann auch in die Organisation geht. Also es wird dann ausschließlich dafür genutzt, dass man eben überhaupt diese Veranstaltung aufziehen kann. Und ich glaube, ihr geht da nach 2 Stunden nach Hause und habt irgendwie ganz, ganz neue Dinge gelernt und gehört und macht einfach wahnsinnig Spaß. Also kann ich nur motivieren, hinzugehen.
Auf jeden Fall. Und apropos neue Dinge lernen.
Machen wir das auch noch heute, oder?
Genau.
Schön.
Die Chance habt ihr nämlich jetzt auch noch. In dieser Episode haben wir uns zusammengesetzt mit Ann-Sophie Meyer. Ann-Sophie ist eine unserer Promovierenden, die sich jetzt auch sehr gefreut hat, dass der SFB verlängert wird. Und erzählt uns in der Folge, wie das eigentlich passiert ist, wie sie selber sagte, wie sie so in die Promotion eigentlich, was waren die Worte, reingerutscht ist, glaube ich.
Mhm. Und am Ende des Interviews erzählt sie uns auch noch, wie die Arbeitsgruppe auf die Nachricht reagiert hat, dass der SFB verlängert ist. Und was das mit uns zu tun hat und was wir jetzt gleich noch versuchen, das hört ihr gleich am Ende des Interviews.
Genau, sehr gut. Eins noch, wir haben übrigens auch noch eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, dann könnt ihr das machen an podcast@sfb1242.de.
Huh. Wie schön.
Top, oder? So modern sind wir. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Faxe könnt ihr uns schicken an. Nee, also so viel. Viel Spaß beim Reinhören und bis bald.
Bis nächsten Monat. Tschüssi.
Wir sitzen heute wieder zusammen für eine neue Folge des SFB-Podcasts. Wir, das sind heute in dem Fall Nicolas Wörl.
Hallo.
Und wir haben Ann-Sophie zu Gast heute.
Hallo.
Genau. Und ich bin Peter Kohl. Und ja, wir reden jetzt über Ann-Sophie und ihre Wissenschaft. Das ist der Plan für heute. Ann-Sophie, kannst du dich einfach mal kurz selber vorstellen? Wer bist du und was machst du so?
Ja klar. Danke erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich bin am Promovieren in der AG Schleberger und arbeite mit im SFB 1242 im Projekt 1005 und komme eigentlich tatsächlich aus dem Lehramtsbereich und habe Mathematik und Physik auf Lehramt studiert und bin mehr oder weniger zufällig in den SFB mit reingerutscht.
Wie rutscht man zufällig in einen SFB rein? Also da muss ich ja direkt nachfragen.
Das war letztendlich so, dass ich im Masterstudiengang, gibt es im Lehramt ein Modul, das nennt sich Moderne Physik. Und da hat Marika Schleberger eine Vorlesung gehalten, die ich besucht habe. Die hat mir sehr gut gefallen. Hab dann nach der Prüfung auch gefragt, ob ich bei ihr die Masterarbeit schreiben könnte, weil mich die Thematik generell interessiert hat. Und als ich dann die Masterarbeit geschrieben habe, kam sie irgendwann 2 Monate später oder so auf mich zu und dann wurde ich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, anstatt ins Referendariat zu gehen, eine Promotion an mein Studium anzuschließen. Und dadurch, dass man so eine Gelegenheit ja auch nicht immer kriegt und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, kann man ja immer noch ins Referendariat gehen und deswegen bin ich dann da gelandet, wo ich jetzt bin.
Ich muss mal ganz naiv eben fragen, als Lehramtskandidatin würde man auch eine Masterarbeit schreiben? Ist das der normale Weg?
Ja, ja.
Okay.
Also man hat im Lehramt auch eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit. Man hat natürlich mehr Optionen. Also dadurch, dass ich jetzt Mathe und Physik als Kombi hatte, man kann in Fachmathematik schreiben, in der Didaktik, in Physik, in der Didaktik oder im Fach oder auch in Bildungswissenschaften. Also da hat man relativ viele Optionen offen. Ich habe aber damals die Bachelorarbeit in Mathe geschrieben und habe dann gemerkt, okay, das will ich mir für den Master nicht nochmal antun. Und deswegen fiel dann meine Wahl relativ schnell auf Physik, weil ich auch jetzt nicht so der große Didaktiker unter der Sonne bin. Und die Vorlesung oder das Seminar, was ich dann bei Frau Schleberger hatte, hat mir dann einfach so gut gefallen. Da habe ich dann direkt gesagt, boah, das würde ich gerne machen in dem Bereich.
Aber eine Masterarbeit so knallhart in der Forschung, das ist schon eher ein Sonderweg, oder? Oder würdest du das nicht so sagen? Hätte ich jetzt nur so gedacht von, dass das jetzt nicht der übliche Weg ist, wenn du eigentlich in die Schule willst.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ ausgeglichen ist. Mhm. Ich kenne zumindest noch 2, 3 andere Leute, die das auch in der Fachphysik gemacht haben. Und es gibt halt, also es gibt irgendwie im Studium schon so, da merkt man, es gibt Leute, die sind halt so total auf dieser Didaktiker-Seite und machen das total gerne, aber man hat auch viele Leute dabei, die sagen, boah, das ist mir zu viel.
Ich finde es tatsächlich ganz toll, also wenn Lehrerinnen und Lehrer irgendwann mal in ihrer Laufbahn in ein modernes Forschungslabor geguckt haben und wissen, wie Wissenschaft und wie Forschung funktioniert, finde ich das einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, den Lehrer eigentlich vermitteln sollten.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Das war tatsächlich, wenn ich so ein bisschen weiter aushole, ich habe den Berufswunsch Lehramt relativ früh entwickelt und hatte aber selber in der Oberstufe Lehrer, die Quereinsteiger waren. Und da hat man immer direkt gemerkt, die bringen noch irgendwie was anderes mit an Kompetenz und so. Weil insbesondere, ich hatte damals Elektrotechnik auch als Fach und da merkt man dann schon, hat die Lehrkraft schon mal auf dem Bau auch gearbeitet oder hat sie das nur im Studium gehört? Und ich habe dann nach der Schule eigentlich erst mit einem Mathestudium angefangen. Habe das dann aber relativ schnell aufgegeben, weil es einfach nicht so das war, was ich tatsächlich wollte und mir dann dieses Ziel vor Augen gefehlt hat. Aber eigentlich wollte ich immer nur Mathe machen, habe dann nur Mathe studiert mit dem Plan, okay, wenn ich das fertig habe, kann ich auch irgendwie erstmal in die Wirtschaft gehen und was anderes machen und später immer noch ins Lehramt als Quereinsteiger. Mhm. Und dann, wenn mich die Schüler dann fragen, wofür brauche ich das, was wir da in Mathe machen, dann hat man halt eine bessere Antwort parat. Ja. Und deswegen finde ich das auch sehr sinnvoll. Und naja, ich bin dann doch direkt ins Lehramt gegangen mit Mathe und Physik und freue mich jetzt umso mehr, dass ich in die Forschung mal reinschnuppern kann, um diesen Blickwinkel auch mal kennenzulernen.
Und da würde ich jetzt ja sagen, reinschnuppern, das ist ja die Masterarbeit und jetzt bist du ja knietief in der Forschung drin oder noch tiefer. Aber erstmal, als Marika dich gefragt hatte, da ging es ja um die Frage Masterarbeit, richtig? Dann hast du die Masterarbeit bei Marika Schleberger gemacht.
Genau, da hatte ich sie angesprochen, ob sie irgendwas für mich hat, ob ich das machen könnte.
Und dann hat sie dich offenbar nicht vom Haken gelassen. Also dann bist du nach der Masterarbeit auch nahtlos zur Promotion übergegangen.
Ja.
Ja.
Wobei nahtlos, das ist so eine Sache, oder? Muss man da nicht gewisse Prüfungsleistungen noch nachholen?
Also ich habe erstmal dann einen Vertrag, also ich war irgendwie im Juli, Mitte Juli habe ich meine Masterarbeit abgegeben, dann habe ich aber direkt schon einen Vertrag als wissenschaftliche Mitarbeiterin für August bekommen. War dann natürlich noch nicht irgendwie in der Promotionsliste oder so eingetragen, weil dafür muss ich natürlich warten, bis dann auch mein Zeugnis da ist. Und ja, dann habe ich mich eingetragen und genau, jetzt muss ich halt noch Vorlesungen nachholen, weil ich halt aus dem Lehramt komme. Und das wurde dann, einerseits wurde entschieden, dass ich Festkörperphysik nachholen muss und noch Quantenmechanik. Und Festkörperphysik habe ich letztes Semester dann glücklicherweise auch schon bestanden und Quantenmechanik, da bin ich jetzt gerade dran.
Wer legt das fest, was man da nachholen muss?
Das hat der Promotionsausschuss festgelegt.
Ah ja, also das passiert auch individuell dann. Und weil du auch Mathe als Nebenfach hast, musst du möglicherweise andere Sachen nachholen als andere Leute, die was auch immer noch studiert haben.
Das ist gut möglich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Ich habe auch mal gehört, dass man in Physik, also im Fach, dann nur promovieren kann, jetzt wenn man aus dem Lehramt kommt, wenn man Mathe als Zweitfach hat. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn man Mathe jetzt nicht als zweites Fach hatte, dass das dann schon sehr extrem ist, weil ich glaube dann, insbesondere merke ich das jetzt in Quantenmechanik, da sind viele Sachen drin, die ich im Mathestudium hatte, wo ich das dann auch irgendwie noch anwenden kann oder zumindest nochmal nachlesen kann und dann weiß ich wieder, wie es geht. Aber ich glaube, wenn man da jetzt eine andere Fächerkombi hatte, ist es sehr, sehr schwer.
Ja, kann ich mir vorstellen. Gut, okay, dann bist du zu Marika gekommen und hattest dann schon Einblick quasi in die Forschung von Marika, ne? Und du wusstest, in welche Richtung es dann gehen soll in deiner Promotion im SFB?
Nee.
Hatte die Masterarbeit schon was mit dem SFB
nein,
zu tun?
Okay.
Ja, dann interessiert es mich doch, was hast du in der Masterarbeit gemacht?
In der Masterarbeit habe ich mich mit Graphenoxidmembran beschäftigt und habe die so ein bisschen elektrochemisch charakterisiert. Genau. Und das hatte dann letztendlich ja auch wirklich gar nichts mit dem SFB zu tun. Und
Naja, 2D-Materialien habt ihr auch noch,
oder? Ja, aber ansonsten sehr, sehr weit entfernt, irgendwie so gefühlt für mich. Das war dann mit dem SFB, mit dem 1005-Projekt sowas ganz Neues auch nochmal.
Ja.
Da habe ich auch am Anfang überhaupt nichts von verstanden, also der Lars Breuer hat mir dann versucht, das zu erklären und Lukas Kalkhoff hat mir versucht, das zu erklären und ich stand da größtenteils immer nur so: Aha, okay, muss ich jetzt erstmal verdauen und dann überlege ich nochmal.
Aber das ist wunderbar, dann kannst du uns das jetzt auf dem Niveau erklären, weil wir wahrscheinlich auch nicht so tief drin sind. Wenn ich an Marikas Projekte denke und insbesondere auch Lars beispielsweise als neuer PI, dann weiß ich, es geht ja sowieso im Sonderforschungsbereich immer darum, wie bringen wir Systeme erstmal aus dem Gleichgewicht. Also das ist die Frage, wie regen wir an? Und dann die Frage, wie analysieren wir, wie lernen wir etwas über diese Anregung oder wie sich diese Anregung auswirkt auf Materialien, auf Oberflächen. Fangen wir mal mit der einen Seite an. Wie bringt ihr Systeme aus dem Gleichgewicht? Ist bei Marika ja vermutlich Ionen, oder?
Genau.
Ihr habt ja dieses Verfahren entwickelt, wo ihr Ionenpulse habt.
Genau.
Kurze.
Also wir regen die Probe ist Graphen und wir regen das halt mit Ionen an, indem wir Neonatome aus einem Gasstrahl mit einem Laser ionisieren und die dann auf das Graphen quasi schießen.
Können wir eine schöne Referenz bringen, ne, zu einer vorherigen Folge, denn Lukas hat uns dazu ja schon was erklärt.
Ja, genau. Lukas hatte da schon mal erzählt von dem Weltrekord, den ihr mal eben pulverisiert habt im Labor. Und jetzt hast du uns auch schon verraten, dass ihr diesen Weltrekord nochmal verbessert habt.
Ja, wir haben das Pump Probe tatsächlich jetzt auch mal so durchführen können. Als Lukas hier war, da hat er, glaube ich, nur darüber erzählt, dass wir diese Anregung dafür die Pulsbreite jetzt minimalisiert haben. Und jetzt konnten wir aber Anfang des Jahres tatsächlich auch das Pump Probe insgesamt so durchführen, wie es sein sollte. Und kriegen da dann letztendlich eine Pulsbreite von, ich meine, 4,7 Pikosekunden, also so knapp 5 Pikosekunden raus.
Wie muss man sich das vorstellen? Du kommst, also würde man sagen, du bist die Nachfolgerin von Lukas? Also ist das die Fortführung der Arbeit? Das heißt, du kommst dahin und da steht ein Gerät, was perfekt justiert und eingespielt ist und du kannst sofort loslegen?
Es ist nicht perfekt immer, so wie das halt in Labor so ist. Mal ist irgendwas mit dem Laser, es kann halt sein, man macht morgens den Laser an und der hat sich aus welchen Gründen auch immer verschoben. Das heißt, man muss einfach wieder erstmal neu justieren, den Laser da quasi richtig einfädeln in das System, damit das alles funktioniert. Und also es ist schon aufwendiger. Der Nachteil, den ich jetzt, sage ich mal, so ein bisschen habe, ist, dass ich diesen Aufbau der Kammer nie mitbekommen habe. Also die steht ja seitdem ich, oder stand ja schon vorher und ich bin ins Labor reingekommen und das ganze System war letztendlich schon aufgebaut. Und dadurch habe ich häufig da, wenn es wirklich um diesen Aufbau geht, wenn wir ein Problem haben, noch Fragen, weil Lukas kennt diesen Aufbau deutlich besser. Er hat ja auch mitgewirkt beim Aufbauen und weiß, wie das alles zusammengesetzt ist. Und das ist was ich halt nur aus Erzählungen kenne oder dann von irgendwelchen Abbildungen oder so, aber jetzt selber nicht erlebt habe. Aber ja, ich versuche es halt so gut nachzuvollziehen, wie es geht. Und wenn dann da Probleme auftreten, sind wir meistens dann immer zu zweit. Also bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass Lukas noch da ist und mir dann da helfen kann.
Ich glaube, das ist immer wichtig, ne, dass du einen gewissen Überlapp bei den Promovierenden hast. Also Worst Case ist eigentlich, der eine Doktorand geht, verlässt die Arbeitsgruppe und der oder die nächste kommt. Weil dann hast du überhaupt keinen Überlapp und dann verlierst du so viel Wissen. Ja. Also das würde ich schon sagen, ist ideal, wenn man da so ein paar Monate noch gemeinsam arbeitet.
Ja, und es ist dann ja auch so ein bisschen so wie bei den Apollo-Missionen mehr oder weniger. Es wird halt auch viel ausprobiert und gemacht, aber auch nicht alles gesichert. Ich meine, man hat die Laborbücher, wo man schon irgendwie Prozeduren und sowas aufschreibt. Aber vielleicht musst du morgens einmal gegen den Laser dran treten, damit er anspringt. Und das sind so Dinge, die vielleicht nicht irgendwo im Protokoll drin stehen. Also dieses Wissen geht dann auch einfach manchmal mit den Leuten verloren.
Das ist aber auch ganz schön, weil der Alexander Golombek, der vorher an dem Projekt war, mit dem hat Lukas auch noch Kontakt. Das heißt, wenn wir da stehen und nicht mehr weiter wissen, geht Lukas häufig hin und schreibt ihn auch noch an und fragt, ob er noch eine Idee hat. Also das ist wirklich eine sehr coole Kommunikation und eine sehr schöne Gruppe.
Ja, sprich für die Arbeitsgruppe, wenn die Leute noch so lange der Gruppe verbunden sind, dass man sie nach wie vielen Jahren dann noch anrufen kann oder anschreiben kann und die sagen, okay, ich helfe gerne nochmal. Das ist natürlich toll. Das heißt, du hast jetzt, egal, 4 Pikosekunden Pulse, Ionen, das ist dein Werkzeug quasi, ne?
Ja, also wir schießen ja die Ionen da drauf und indem wir jetzt nach dem Pump auch den Probe drauf schießen quasi, also mit dem Laser abfragen, erhalten wir letztendlich eine Kurve und daraus nehmen wir dann die Halbwertsbreite und die ist dann diese 4,7 Pikosekunden breit. Also jetzt der Ioneneinschlag selber, den hatten wir optimiert auf 7 Pikosekunden, aber mit dem Pump Probe insgesamt können wir aus der Halbwertsbreite diese 4,7 Pikosekunden entnehmen.
Ja, und du sagst, ihr habt eine Kurve, die ihr messt mit dem Messsignal quasi. Aber was ist das für ein Signal, was man da misst? Also was ist die Kurve? Was muss ich mir da drunter vorstellen?
Also wir regen das Graphen ja mit den Ionen an und messen dann in Transmission. Und wenn wir jetzt den Probe-Laser da drauf schießen, dann bekommen wir noch mehr Signal in Abhängigkeit davon, wie weit das System schon wieder abgeregt ist. Das heißt, wenn wir jetzt quasi den Probe zeitgleich mit dem Pump schalten, dann bekommen wir ein maximales Signal. Wenn der Probe aber erst kurz nach dem Pump geschaltet wird, dann erhält man halt schon weniger Signal, weil das System schon abgeregter ist als vorher. Und das heißt, wenn wir jetzt den Probe vor dem Pump schießen, dann erhalten wir letztendlich gar nichts. Da sind trotzdem ein paar Teilchen, die aus dem Graphen rauskommen, aber das ist so gering, dass wir das letztendlich mit unseren Detektionsmöglichkeiten nicht aufnehmen. Und je näher man quasi dann an diese Anregung durch die Ionen kommt, desto höher wird die Intensität des Signals und danach flacht sie dann wieder ab.
Höhe des Signals und du hast gerade gesagt, da kommen Teilchen raus. Was sind das für Teilchen?
Elektronen. Mhm. Also wir schießen da quasi Elektronen raus und die und also da unterscheidet sich dann aber auch, von welchem Ion das Elektron rausgeschossen wurde. Also zum Beispiel irgendwie Wasserstoff oder jetzt von einem Neon-Ion. Und aufgrund der Flugzeiten der Ionen unterscheidet sich dann oder können wir dann nachher differenzieren, welches Elektron von welchem Ion aus dem Graphen geschlagen wurde. Und wir nehmen auch Ionen auf, die durch das Graphen letztendlich durchfliegen.
Aber ihr, das heißt, ihr habt so eine Mixtur an Ionen. Ich dachte, ihr arbeitet mit irgendeiner Atomsorte, also sagen wir mal Neon oder so. Aber du sagst jetzt, ihr habt unterschiedliche Ionen und dann könnt ihr unterscheiden, welche da eine Wechselwirkung gezeigt haben.
Ja, genau.
Ah, okay. War mir gar nicht klar. Das heißt, ihr könnt beliebig Ionen erzeugen, beliebige Ionenarten, oder?
Wir können nicht beliebige Ionenarten erzeugen, sondern wir erzeugen letztendlich auch immer dieselben. Muss ich jetzt mal überlegen.
Aber Sorten rein? Also müsst ihr euch vorher überlegen, okay, heute machen wir mal Neon oder sind das Mixturen? Nee.
Das ist immer Neon, was wir da reingeben. Weil zum Beispiel Argon wurde damals genutzt, das bildet aber Cluster und das streut dann wieder zu viel. Das heißt, das Neon hat halt letztendlich momentan die optimalen Bedingungen. Wir haben es sonst noch mit nichts anderem ausprobiert, aber mit Neon funktioniert es halt erstmal gut. Und deswegen machen wir das immer damit. Aber wir müssen halt auch das Neon kühlen, das hatte Lukas damals, glaube ich, auch erklärt, dass man das so geometrisch kühlt, indem man alle Teilchen, die eine Geschwindigkeitskomponente haben, die senkrecht zu der Ausbreitungsachse sind, dass die dann quasi rausgefiltert werden. Und letztendlich haben wir dann da Neon und ich meine, also Wasserstoff ist ja halt auch immer noch irgendwie mit in der Kammer drin und deswegen kriegen wir dann auch Wasserstoff-Ionen dabei raus. Aber wir können jetzt nicht irgendwie beliebig Ionen erzeugen.
Ich muss jetzt gerade auch wieder dran denken an die Folge mit Lukas und das war für mich so ein Mind-blowing-Moment, als ich gelernt habe, dass man in Raumrichtungen kühlen kann. Das war irgendwie sowas, noch nie vorher gehört und es hat im ersten Moment auch irgendwie einfach mein Verständnis davon überstiegen, aber Lukas hat es dann ja eben schön erklärt und dann habe ich gedacht, ja okay, gut, man kann also in Raumrichtungen kühlen, spannend.
Ist jetzt vielleicht nichts, was du mit deinem Bier machen willst, weil ein Bier, was nur in zwei Raumrichtungen gekühlt ist, die andere X-Richtung willst du unbedingt noch warm haben. Vielleicht eine Produktidee.
Also wer weiß, was da für Geschmackserlebnisse noch warten. Ne?
Aber das habe ich auch ziemlich lange nicht verstanden, wie das jetzt genau funktionieren soll. Und ja.
Okay, aber das heißt ihr lernt dann etwas oder ihr beobachtet dann erstmal, welche Elektronen oder welche Eigenschaften die Elektronen haben, die ihr dann mit spezifischen Ionen auslöst aus dem Material quasi. Ist das schon Ziel deiner Arbeit? Also wollt ihr das erstmal untersuchen? Also welche Eigenschaften haben die Elektronen, die wir mit den spezifischen Ionenpulsen, die ihr jetzt da zur Verfügung habt, die ihr aus dem Graphen ausschlagen könnt? Ist das ein Ziel deiner Arbeit?
Uns interessiert erstmal in erster Linie, wie lange die elektronische Anregung des Systems ist.
Ah ja.
Also darum geht es erstmal.
Warum ist das interessant? Oder ist das Grundlagenforschung?
Das ist Grundlagenforschung. Genau. Und wenn man jetzt wüsste, wie lange diese elektronische Anregung ist, wie dieser Prozess tatsächlich im Detail ist, weil man kennt den Ausgangszustand, man kennt den Endzustand, aber wie das System von einem Ausgangszustand in den Endzustand kommt, das weiß man halt nicht. Und dieser Prozess interessiert uns. Wenn man den natürlich kennen würde, könnte man gucken, ob man den noch optimieren kann, weil soweit ich weiß, wird der Prozess letztendlich auch für irgendwelche Chips eingesetzt, dass Chips mit Ionen beschossen werden und man letztendlich dann das bekommt, was man haben möchte und ins Handy einbauen kann und so. Und wenn man jetzt natürlich wüsste, wie dieser Prozess wirklich abläuft, könnte man das vielleicht optimieren.
Ja. Und was sind so die größten Herausforderungen, wenn man sich jetzt dieses System anguckt? Also Das, also so wie du es erzählst, klingt es relativ straightforward. Ne? Du kannst jeden Tag reingehen und mal so ein paar Messungen machen und Daten generieren. Aber also ich stelle mir es wahnsinnig komplex natürlich vor. Wir stehen ja auch bei euch schon im Labor und wir wissen einfach, wie der experimentelle Aufbau auch schon ist. Und Lukas hat uns ja auch erzählt, dass es eben nicht so einfach ist, diese Pulse erstmal herzustellen. Aber wo sind für dich die echten Herausforderungen? Also ist es so, gehst du ins Labor jeden Tag und da fallen die Messungen nur so raus? Oder wo sind die experimentellen Schwierigkeiten, wo du wirklich viel Zeit reinsteckst?
Letztendlich, wenn das System einmal läuft, also wenn der Laser gut eingestellt ist, wenn wir eine gute Leistung des Lasers haben, damit wir auch ionisieren können und das alles so aufeinander abgestimmt ist, dann ist es theoretisch tatsächlich möglich, einfach drauf loszumessen. Mhm. Und dann kriegt man, also dann haben wir beim letzten Mal auch Werte rausbekommen, die dann auch in unseren Augen Sinn ergeben haben. Es hat gut funktioniert. Aber wie ich am Anfang schon sagte, manchmal ist einfach das Problem, dass dann sich der Laser verschoben hat oder so. Oder es treten irgendwelche Probleme auf. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel so ad hoc ein, aber wo man dann erstmal überlegen muss, was da jetzt Sache ist. Wir hatten jetzt letzte Woche das Problem, dass wir anscheinend irgendwie daneben geschossen haben und der Laser hat dann an der Elektrode gekratzt und also das heißt, die haben wir dann quasi so ein bisschen angekokelt. Oh, wow. Mhm. Und ja, sowas ist dann auch immer sehr kritisch und dann mussten wir die Kammer erst komplett öffnen, was natürlich dann auch einfach einen Tag Arbeit in Anspruch nimmt. Mhm.
Und auch das wieder in Betrieb nehmen, also auch alleine das Vakuum wiederherzustellen, dann das nimmt Zeit in Anspruch, ja, oder? Also ist das in dem Tag schon drin oder ist das nochmal ein Tag, wo im Prinzip nur die Pumpen laufen?
Also wir kriegen relativ schnell ein gutes Vakuum hin, aber wir sind so in einem Bereich von, ich meine 10 hoch minus 8, 10 hoch minus 9 in der Hauptkammer. Mhm. Und das dauert dann halt schon eine Zeit lang. Also wir würden jetzt nicht, wenn wir die Kammer aufgemacht haben und dann wieder schließen, direkt anfangen zu messen, das geht nicht. Also da muss man schon so mindestens einen Tag warten oder vielleicht sogar besser zwei. Ja.
Also wird nicht während der EM in der Kammer das Bier zweidimensional gekühlt, ne?
Vermutlich ja nicht. Kannst du uns sagen, was das Ziel deiner speziellen Arbeit ist?
Bei mir ist jetzt so das Ziel, dass ich halt diesen Prozess, also diesen Proof of Principle nochmal wiederhole, dass wir da einfach noch mehr Daten sammeln, um zu zeigen, dass es halt auch wirklich gut funktioniert. Mhm. Und das Graphen hat eine sehr schnelle elektronische Anregung und da haben wir halt mit der Zeitauflösung das Problem, das liegt dann irgendwie in so einem Pikosekundenbereich, aber im Femtosekundenbereich, so rum. Das liegt im Femtosekundenbereich. Wir sind aber gerade im Pikosekundenbereich. Das heißt, die Auflösung ist so gesehen noch nicht gut genug. Aber da ist dann die Überlegung, ob man vielleicht nochmal ein anderes Probensystem nimmt. Irgendwie hexagonales Bornitrid oder Strontiumtitanat. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Aber das wäre jetzt so die Überlegung, da einfach nochmal andere Proben einzusetzen, die eine langsamere elektronische Anregung und Abregung dann haben.
Die sind Träger, wenn man so will, oder in ihrer Reaktion. Also sozusagen, also ihr habt zwar nicht, ihr bräuchtet eigentlich eine schnellere Kamera, um die Prozesse abzubilden, aber da man die nicht hat, nimmt man eben ein Objekt, was langsamer reagiert.
Ah, da ist dann nur das Problem, dadurch, dass wir eine Transmission messen, muss die Probe freistehend sein und das Graphen wird über so Löcher quasi aufgespannt. Und Graphen ist aber momentan, soweit ich weiß, das einzige Material, was man so gut halt in den Größen aufgespannt kriegt. Mhm. Und mit anderen Materialien müsste man jetzt erst gucken, wie kriegt man die jetzt in der Größe irgendwie über ein Loch gespannt oder nimmt man dann das Material und packt das auf das Graphen drauf. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wie wechseln wir das dann quasi miteinander in elektronischen Systemen? Welchen Einfluss hat das?
Wie groß sind die Löcher, über die ihr die überspannt?
Ich meine, die haben einen Durchmesser von 150 Mikrometer.
Oh ja, okay, das ist wirklich viel, ne? Also da ist man so im Bereich der Dicke eines Haares, glaube ich, ne? Oder? Weil ich weiß auch nicht so genau, aber ich glaube schon, ja. Also und das ist für uns natürlich schon relativ viel auf den Bereichen. Ja, okay, krass.
Mhm. Graphen ist jetzt ja ein Material, ich sag mal, die meisten Leute haben davon wahrscheinlich mittlerweile mal gehört. Reißfestigkeit, was man für tolle Sachen daraus machen kann. Hexagonales Bornitrit ist ein Material, was mir hier in der Physik auch immer wieder begegnet. Da habe ich aber irgendwie auch keine Ahnung, hat das noch eine, auch eine Alltagsrelevanz? Gibt's Dinge, wofür man das benutzen kann, oder wird es eben einfach nur wegen der langsamer ablaufenden Prozesse genutzt?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich mich nämlich auch noch nicht so mit beschäftigt. Also das soll halt Teil meiner Promotion werden, da noch verschiedene Probensysteme auszuprobieren. Mhm. Aber dadurch, dass wir damit noch nicht angefangen haben und ich momentan echt immer wieder so an dem Punkt stehe, dass ich ganz viele Fragezeichen im Kopf habe und erstmal verstehen will, wie das, was wir haben, gerade gut funktioniert, habe ich mich damit auch noch nicht irgendwie weitergehend beschäftigt.
Und wie viel Messungen macht ihr da so? Also ich verstehe, dass man jetzt sozusagen, um eine gewisse Statistik zu bekommen, zu gucken, wie gut funktioniert das System, charakterisiert man jetzt Graphen, ne? Also, aber wie oft fallen da jetzt Daten für dich raus? Wie oft hast du so eine neue Kurve, wo du sagst, das haben wir jetzt nochmal neu gemessen und nochmal bestätigt, dass das funktioniert?
Bisher haben wir das nur zweimal gemacht.
Aber das zeigt halt, also, wie schwierig das ist, ne? Ist ja, ja nicht so, dass ihr faul wärt, sondern da sieht man, welche experimentellen Herausforderungen dann ja ganz so offensichtlich sind. Also ihr seid ja wahrscheinlich die Einzigen, die das überhaupt können ja oder machen.
Derzeit schon.
Das heißt, man hat auch keine Kolleginnen und Kollegen, die man anrufen kann und sagen kann, so, sag mal, wie sieht das bei euch aus? Mhm. Sieht das ähnlich aus? Also das muss man ja schon mal herausstellen. Und die Tatsache, dass du jetzt, wie lange bist du dabei?
Also ich habe letztes Jahr im August ja quasi die Stelle angefangen. Mhm. Und dann war ja im Februar die Begehung und bis da musste ich das dann, sage ich mal, alles so weit können, dass ich am Poster stehen kann und da auch was zu sagen kann. Und dafür hatten wir dann diese zwei Messungen gemacht, wo wir zwei gute Kurven bei rausgekriegt haben, aber seitdem haben wir tatsächlich gar nichts mehr aufgenommen, weil immer irgendwas dazwischen kam.
Aber das finde ich halt wahnsinnig faszinierend und zeigt halt auch, wo, an welchem, also wo der Sonderforschungsbereich eigentlich steht, ne, experimentell. Das ist halt wirklich ganz vorne. Da sind ganz neue Sachen, die gemacht werden. Und die sind nicht einfach. Also die, das ist halt nicht irgendwelche Geräte kaufen, Knöpfe drücken und da fallen Daten raus, sondern da sind halt ganz wenige Leute, die das überhaupt können. Oder in eurem Fall wirklich nur ihr. Und das muss man eigentlich rausstellen.
Ja, ne? Und wie du sagst, man meint vielleicht, da stehen halt die Geräte, man drückt die Knöpfe, aber Wissenschaft ist halt einfach so viel mehr. Und man redet am Ende über die Daten, die man gewonnen hat, aber dieser Weg, wie man da hinkommt und was da an im Zweifel Blut, Schweiß und Tränen alles drinsteckt, das fällt halt so ein bisschen in der Wahrnehmung dann hinten runter. Ja. Also Wissenschaft ist schon so ein nach vorne irren und Troubleshooting betreiben und gucken, verdammt nochmal, warum läuft es denn jetzt schon wieder nicht?
Vor allem, wenn man dann alle Knöpfe drücken kann, weil wir haben ja schon viele Knöpfe, muss man auch erstmal wissen, welcher Knopf jetzt was macht. Ja. Und da ist es natürlich auch so eine Sache, man will ja auch nichts kaputt machen. Ich will nicht wissen, was dieser ganze Aufbau kostet. Mhm. Und bevor ich einen Knopf zu früh drücke, überlege ich erstmal dreimal. Und ja, selbst mit Knöpfen ist es einfach schwierig.
Aber bist du schon frustriert oder ist, ich sag mal so, ich glaube, jeder Promovierende ist irgendwann mal in seinen Jahren, die er an der Promotion sitzt, irgendwann mal frustriert. Bist du das schon oder bist du immer noch fasziniert von der Komplexität der Aufgabe?
Also ich würde sagen, dass die Frustration jetzt die Faszination nicht irgendwie ausschließt. Oder so. Schön, ja. Also fasziniert auf jeden Fall. Ich finde es sehr interessant. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber Frustration war bisher auch schon mit dabei, muss ich ehrlich zugeben.
Hast du schon geguckt, wann der nächste Referendariatsplatz angeboten wird oder war es so weit und doch noch nicht?
Ich weiß ja, wann das angeboten wird. Es wird immer zu denselben Zeiten angeboten.
Okay.
Aber nee, also an dem Punkt stand ich noch nicht. Es ist momentan so, dass ich teilweise unten im Labor stehe und dann auch denke, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das alles verstehen soll. Und habe auch teilweise dann das Gefühl, wenn ich Lukas frage, dass der dann nur noch die Augen verdreht, macht er nicht. Also hoffe ich, dass er da auch noch sehr viel Geduld mit mir haben wird. Und ja, ich gucke halt, dass ich das bestmöglichst verstehe und denke mir auch, erstmal, jeder hat ja irgendwo dann klein angefangen und die Leute bei uns in der AG, die sind, also jetzt sind 5 Leute sind momentan dabei, so zu schreiben und wollen dann bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres abgeben. Und das merkt man natürlich schon, dass die deutlich weiter sind. Und dann muss man sich selber dann auch ins Gewissen rufen, okay, die haben aber diese 4 Jahre auch schon hinter sich oder 3 Jahre. Und ich bin gerade halt, ich habe im August angefangen, es ist jetzt fast 1 Jahr. Und dass ich dann noch nicht alles wissen kann und so gut sein kann, ist ja auch klar. Und ich gucke einfach, was kommt.
Ich habe... Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre und Jahrzehnte ich in der Forschung bin und ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nichts. Also weil einfach immer neue Sachen kommen. Ne? Dann habe ich neue Projekte, die ich dann mit Chemikern mache und dann lernst du auf einmal völlig neue Dinge über Elektrochemie und du hast das Gefühl, du hast von Naturwissenschaft noch nie was gehört. Ne? Also ich will ja jetzt nicht die Illusion nehmen, dass man irgendwann nicht doch das Gefühl hat, dass man irgendwie was verstanden hat, aber bei mir ist irgendwie, ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass ich eigentlich völlig falsch vom Platz bin.
Ja, man muss die kleinen Erfolge dann feiern. Und wenn man dann so zwischendurch mal so Momente hat, wo man wieder einen Geistesblitz hat und denkt, ah ja, jetzt verstehe ich das, dann macht das viel aus.
Wie ist das eigentlich so als Doktorandin? Man sitzt ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit am Experiment, sondern man hat in so einer Arbeitsgruppe ja wahrscheinlich noch andere Verpflichtungen, ne?
Genau, also momentan muss ich oder mache ich die Grundlagen der Physik 4 Übung für die Lehrämtler in Essen. Das ist ganz cool, weil ich ja auch selber das Lehramtsstudium hatte und so ungefähr abschätzen kann, was die so können in dem Stadium. Und natürlich macht mir da auch einfach die Lehre super viel Spaß, weil eigentlich ist das ja das, was ich machen wollte. Und gleichzeitig muss ich ja aber jetzt auch noch die Quantenmechanik nachholen. Die frisst halt auch nochmal sehr viel Zeit. Das heißt, ich habe tatsächlich so ja montags Vorlesung und Übung, donnerstags selber eine Vorlesung, freitags dann die Übung, die ich in Essen gebe und dann fällt da schon mal viel Zeit bei weg. Und dann habe ich auch noch in 10.05 sind wir auch noch verantwortlich für die Probenpräparation für andere Arbeitsgruppen. Da muss ich halt gerade auch noch Proben für andere Leute herstellen und je nachdem, was das für Proben sind, dauert das halt auch mindestens einen Tag, bis die fertig sind. Also ist jetzt nicht so, dass ich wirklich jeden Tag irgendwie für unser Projekt nur in 10.05 arbeiten könnte.
Was heißt Probenpräparation? Also sind das Graphenproben, die ihr da präpariert? Oder?
Nee, das sind verschiedene Proben. Momentan soll ich welche herstellen mit Monolagen von MOS2 und all sowas. Also es ist nicht nur rein Graphen, sondern wir haben viel MOS2, WS2, WSE2.
Ja. Okay, da sieht man auch mal wieder, wie in der SFB zusammengearbeitet wird, ne? Dass die einzelnen Gruppen sich permanent austauschen. Ich meine, das ist die Idee eines Sonderforschungsbereichs, dass man nicht alles alleine machen muss oder es ja auch gar nicht kann, weil Expertisen zusammenkommen. Also, dass ihr auch Proben für andere Forschungsteile herstellt.
Wie lange hält denn eigentlich das Graphen, was ihr mit Ionen beschießt? Also müsst ihr das im Prinzip nach jeder Messung, müsst ihr eine neue Probe reinmachen oder hält es schon eine ganze Weile, diesen Beschussstand?
Also auf jeden Fall nicht nach jeder Messung. Ich glaube, dann werden wir auch schon sehr verzweifelt, weil man muss ja, wenn man die Probe wechseln will, letztendlich immer diese Kammer auch dann irgendwie aufmachen. Soweit ich weiß, ist das, glaube ich, so, je nach, ja, kommt drauf an, wie oft man natürlich auch drauf schießt. Ich glaube, Lukas sagte mal irgendwie, dass das so für ein Jahr oder so hält. Oh, die hatten das, glaube ich, mal getestet, indem die da einfach mit Ionen drauf gefeuert haben und dann guckt man, bis es halt kaputt ist. Und
woran sieht man, dass es kaputt ist? Dann kommt kein Signal mehr, oder?
Ja, dann sieht man, dass da ein Loch drin ist. Also jetzt nicht mit bloßem Auge, aber unter dem Mikroskop kann man dann sehen, dass da ein Loch drin ist. Mit Raman kann man dann auch Messungen machen und sieht dann, okay, wo sind jetzt die Peaks, die wir brauchen und welche sind jetzt, welche weisen jetzt auf Defekte hin? Ich meine, das ist irgendwie der D-Peak, der dann auf Defekte hinweist und daran kann man das dann ganz gut festmachen wohl.
Das ist ja klar, D wie Defekt-Peak. Anders kann das ja kaum sein.
Der D-Peak steht tatsächlich für Disordered Peak, also aber geht dann schon in die richtige Richtung. Also eine Unordnung, die eingebracht wurde durch die. Also von daher gar nicht so schlecht.
Ja, guck mal.
Ja, sehr gut. Ja, spannend.
Ja, was mich jetzt mal noch so interessieren würde, wo siehst du dich in 5 Jahren? Also glaubst du, Academia wird sein und du siehst dich auf dem Weg oder siehst du dich dann doch auch in der Schule?
Ich weiß es gerade noch nicht. Also wenn ich das mit der Promotion jetzt durchziehe, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich irgendwie nochmal so in der Wissenschaft oder so dann arbeiten werde. Ich hätte wirklich Lust auf den Lehrerberuf, aber mich stört momentan tatsächlich die Politik dahinter.
Ja.
Und deswegen bin ich mir da sehr unsicher, ob ich das noch machen möchte oder nicht. Oder ob man, ich glaube, in der Uni kann man auch, also ich hatte damals in Didaktik, in Mathe-Didaktik eine Dozentin, die kam eigentlich auch aus der Schule und hat die Vorlesung gemacht. Also wenn sowas dann möglich ist, dass ich dann quasi auch in der Uni irgendwelche Vorlesungen machen könnte, wäre das vielleicht auch eine Option für mich. Dann vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwas Hochphysikalisches, aber in der Didaktik oder so, sowas könnte ich mir dann doch vorstellen.
Aber ist ja auch noch ein bisschen früh, ne? Wenn du ein Jahr dabei bist, typischerweise laufen Promotionen ja
maximal 4 Jahre.
Also ich soll Mitte 27 soll ich fertig sein.
Gut, ich würde vorschlagen, dann laden wir dich einfach nochmal ein. Dann hören wir mal, wie weit du dann bist und lernen noch etwas mehr über eure Experimente dann.
Ja, gerne.
Ja, und dann eine Frage noch. Letzte Woche gab es ja noch eine sehr schöne Nachricht für uns. Also der Sonderforschungsbereich wird ja nochmal verlängert, also auf weitere 4 Jahre. Da ging es dann ja vermutlich auch letztlich auch um deinen Vertrag, also wenn du in so einem Projekt mit drin hängst. Wie hast du es erfahren und habt ihr schon angestoßen oder wart ihr einfach völlig sicher, das easy, das läuft alles?
Also ich habe das tatsächlich erfahren, weil das bei uns dann in einer WhatsApp-Gruppe stand. da habe ich es dann das erste Mal gelesen. Aber ich weiß nicht, ich hatte anscheinend irgendwie so innerlich schon das Gefühl, dass das auf jeden Fall bewilligt wird, warum auch immer. Aber es hat mich nicht überrascht, als diese Nachricht kam. Und wir werden jetzt heute Pizza bestellen und wir haben auch schon Bier im Raum bei uns stehen. Also heute werden wir anstoßen, ja. Am Freitag gut. War ja auch nach dem Feiertag, glaube ich, fast keiner da. Und da bin ich ja auch immer in Essen und deswegen feiern wir jetzt heute ein bisschen.
Ja, sehr schön.
Das ist der Optimismus der Jugend, ne? Peter, wir sind zu alt, um einfach nur zu vertrauen.
Nee, also ich sag mal, wir waren auch nicht überrascht, dass er verlängert wurde. Wir wären, sage ich mal, schon böse überrascht gewesen, wenn er nicht verlängert worden wäre, was aber nicht heißt, dass es nicht möglich gewesen wäre.
Das stimmt.
Insofern, also ich habe mich schon sehr gefreut und tatsächlich Nikolas war der Erste, von dem ich es gehört habe und dann kam aus verschiedenen Richtungen die Nachricht und da habe ich mich sehr gefreut.
Die einzige Frage ist jetzt, wie laden wir uns jetzt noch zu Pizza und Bier ein? Ne? Ja. Wie können wir da jetzt noch mit reinrutschen?
Ja, das müssen wir mal gucken gleich.
Genau, das machen wir off-air.
Genau. Ja, dann.
Vielen Dank.
Genau, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Weiter viel Erfolg, dass der Laser läuft.
Dankeschön.
Viel Erfolg, alles Gute.
Danke.